Moin und hallo. Schön, dass ihr richtig abgebogen seid. Willkommen bei Nächste Links, dem Podcast für politischen Real Talk und revolutionäre Perspektiven. Hier sind eure Hosts, Timo und Vince.
Moin und hallo, herzlich willkommen zurück bei Nächste Links, Folge 24. Wir sind wieder am Start. Es geht weiter nach unseren letzten beiden Folgen. Folgt jetzt die nächste. Die Pause ist endgültig vorbei und wir haben unseren normalen Rhythmus wieder drin. Entschuldigung von mir als allererstes für das Upload-Chaos der letzten Folge. Ich habe den größten Anfängerfehler im Podcasting gemacht und die Spuren nicht kontrolliert, bevor ich sie hochgeladen habe. Das geht auf mich, Coach. Das war mein Ding. Sorry, wechsel mich aus. Genau, wir sind ansonsten einfach wieder dabei. Ich hoffe, ihr hört es nicht, aber ich pfeife ein bisschen beim Reden, denn ich habe seit kurzem eine Zahnlücke. Die Leiden von Vince und in seinem Mund, die hören nicht auf. Ich hatte mir ja den Kiefer gebrochen und dabei auch ein Stück Zahn rausgehauen und jetzt habe ich mir auch das Provisorium dazu rausgebissen. Deswegen, falls ich komisch klinge, dann wisst ihr, woran es liegt. Genau, das ist bei mir gerade so los. Timo, wie geht's dir?
Ja, moin, hallo, auch von mir. Ach, lieber Vince, ich finde, es sieht wunderbar keck aus und gut, dass es dir trotzdem halbwegs gut wieder geht, das ist das Wichtigste. Mir geht's ganz okay soweit. Ich bin nicht so krank geworden, wie ich mich zwischendurch gefühlt habe. Ich hatte die letzten Tage das Gefühl, oh fuck, vielleicht werde ich krank. Bin ich aber nicht, zum Glück, und deswegen gerade ist alles gut. Zähne sind noch drin und jetzt freue ich mich, dass wir wieder hier sind.
Ja, das freut mich. Ich finde, meine Zahnlücke sieht entweder keck aus oder halt so ein bisschen Hillbilly-Cletus-Swag hier, den Strohhut und dann noch diesen Halm quasi dazwischen gesteckt. Nein, also ja, ich sehe ein bisschen komisch aus und ich vergesse es aber immer mal wieder zwischendurch, weil sich das alles schon so weit abgeschliffen hat und dann sitze ich halt bei der Arbeit oder in irgendwelchen Veranstaltungen oder so und merke plötzlich, okay, wahrscheinlich finden mich hier alle so ein bisschen merkwürdig, aber genau, der Zahnarzt wird es richten in ein paar Wochen.
Ich wollte gerade sagen, ja, und was ist denn so in den letzten Wochen noch so passiert? Wir haben ja einen bisschen anderen Turnus als sonst mit dem Aufnehmen.
Ja, wir nehmen jetzt halt im Moment einmal im Monat auf und veröffentlichen alle zwei Wochen. Deswegen sind wir nicht so mega tagesaktuell. Ist ja sowieso nicht unser Anspruch hier mit dem Podcast. Wir sind keine Nachrichtensendung. Aber es ist relativ viel passiert. Und ich glaube, was sicherlich irgendwie viele Linke jetzt am stärksten in den letzten Tagen mitgekriegt haben, war die Verhaftung von Daniela Klette. Wir werden da noch in ein, zwei kleinen Bits drauf eingehen heute. Genau, aber bevor wir damit anfangen, was ist denn so bei uns passiert?
Also neben dem, dass wir unsere Sachen neben dem Podcast weitermachen, sind bei uns vor allen Dingen Taler, Moneten, Schotter eingegangen.
Kies, Dankeschön.
Kies, Patte, vielen, vielen Dank an der Stelle einmal ganz klar an Farina und Bela für eure kontinuierlichen Spenden.
Jo, Dankeschön.
Das ist richtig cool und ich finde es richtig, richtig sweet von euch, dass ihr uns weiterhin unterstützt. Deswegen danke an euch. Was ist noch eingegangen? Kritik und Feedback nämlich.
Das freut uns ja eigentlich immer total, weil wir fordern euch ja auch immer dazu auf, euch irgendwie zurückzumelden, wenn ihr hier was gut oder schlecht findet.
Richtig. Also es gab eine konkrete Kritik an mich von einem Genossen. An den Genossen vielen Dank für deine offenen und ehrlichen Worte. Und zwar ging es so ein bisschen darum, und ich habe drüber nachgedacht, mir ist es dann auch im Nachhinein aufgefallen, es ging um die Storytime-Folge in Köln, wo ich ja den größten Redeanteil hatte. Und du hattest so ein, zwei Nachfragen auch mal gestellt und ich war dann so in meinem Sabbelmodus und habe dann einfach angefangen, so Kausalketten aufzubauen, die aber einfach ins Nichts geführt haben. Und ich habe dann nochmal reingehört und war so, verdammt, der Genosse hat recht und das sind so Kausalketten, die man sich einfach sparen kann, wenn man am Ende sagt, ich weiß es aber trotzdem nicht.
Bereitest du dich auf die Karriere als Talkshow-Gast und Politiker vor?
Vielleicht, who knows? Ich kann mich nicht erinnern.
Vielen Dank für diese Frage. Ich werde zunächst eine andere beantworten.
Richtig. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich. Nee, genau. Also, das fand ich schon spannend, da einmal drauf hingewiesen zu werden. Klar, gerade wenn man in so einem Erzählmodus ist, möchte man selbst nicht so aus diesem Modus rauskommen und labert dann einfach weiter. Aber manchmal kann man sich so einfach sparen und da werde ich jetzt auf jeden Fall dran üben. Deswegen, Dankeschön. Ich wollte hier auch damit niemanden vor allen Dingen entmündigen bei der Aufreihung dieser Ketten. Eine andere Kritik, auch noch zur Migrationsfolge von Köln. Ja, ist jetzt irgendwie ein paar Wochen her. Aber wenn man über die Migrationsgeschichte der Stadt Köln redet, sollte auch erwähnt sein, dass es 2004 einen Anschlag des NSU in der Kolbstraße gab. Die Kolbstraße wird im Volksmund Klein Istanbul genannt. ist eine Straße, die einfach ganz klar von der türkischen Community geprägt ist und man findet da ziemlich gutes Baklava zum Beispiel und aber auch Schmuck und Kleidung und also es ist einfach eine sehr belebte kleine enge Straße. Der NSU hatte dort eine Nagelbombe platziert. Zum Glück ist niemand gestorben damals, aber es gab Schwerverletzte und es gab, man muss es korrekt sagen, dass Attila Özer in den Spätfolgen der Verletzungen auf jeden Fall früher verstorben ist, als er vielleicht sonst alt geworden wäre. Und das ist auch Teil der Migrationsgeschichte von Köln, dass nämlich diese, wie wir in der Folge erwähnt hatten, alteingesessenen Gastarbeitergenerationen dort ganz klar Ziel rassistischer Anschläge geworden sind. Und deswegen danke, dass wir darauf aufmerksam gemacht worden und das als Nachtrag zur Folge Migration in Köln.
Ja, vielen Dank an den Genossen, der uns darauf hingewiesen hat. Ich weiß, es ist jemand, der sich generell sehr viel mit diesem ganzen Thema rechter Terror und NSU beschäftigt. Deswegen ja auch einfach vielen Dank für deine Arbeit generell. Und ich meine, der Anschlag in der Kolbstraße ist ja wirklich einer der größten rechten Anschläge so der letzten Jahre gewesen. Und der ist ja auch hier, also das ist jetzt ja auch nicht nur ein Kölner Ding gewesen. Da haben wir hier damals auf jeden Fall auch quasi von mitgekriegt, beziehungsweise vor allem die Diskussion danach. Also es war ja auch ein ziemlich großes Mediending. Hier Echo hat den Song dazu gemacht. Es gibt den Film Der Chauffeur aus der Kolbstraße. Also das ist ja ein großes Ding. Darum, genau, ist der Hinweis ist richtig und fand ich einfach cool, weil, ja, ich finde, man kriegt ja auch so ein bisschen das Gefühl, dass die Leute unsere Folgen aufmerksam hören.
Ja, und das ist gut so. Vielleicht noch als Hamburger Nachtrag dazu, das hat auf jeden Fall auch ganz miese Vibes gegeben, als dann auf der Veddel hier, auf der Insel der Veddel, an der S-Bahn Veddel, der Station eine Bombe auch mit Nägeln unter anderem gespickt hochgegangen ist. Das ist jetzt ein paar Jahre her.
3 Jahre, ich glaube, das war während Corona.
Echt?
Oder vielleicht noch davor.
Ich glaube, das war ein bisschen davor. Genau, da ist zum Glück, gab es nur 1, 2 Leute, die ganz leicht verletzt waren. Und das hatte ein Nazi aus Hamburg dorthin gelegt und hat halt erschreckende Parallelen dazu, denn die Veddel und Wilhelmsburg sind ja auch sehr migrantisch geprägte Stadtteile in Hamburg. Und der Täter war ja zum Beispiel auch verurteilter Mörder. Der hatte damals den Kapitän Gustav Schneeklaus, der sich ganz klar gegen rassistische Parolen gestellt hatte im Harburger Hafen mit einem Nazi-Kameraden, haben die den zusammen umgebracht und genau, also diese rechten Terroraktivitäten und Kontinuitäten in diesem Land, sie hören nicht auf.
Ja, und ich glaube, wenn man über Migration in Deutschland redet, dann gehört das Thema rassistische Gewalt einfach dazu. Und gerade dann eben in den letzten, ja, paar Dutzend Jahren irgendwie, in denen sich wirklich halt aktive rechte Gruppen, ja, rechtsterroristische Gruppen, da einfach eines ihrer Hauptziele sozusagen in migrantischen Communities gesucht und gefunden haben. Also ja, wenn man über Migration in Deutschland redet, dann darf man diesen Aspekt einfach nicht auslassen.
So schaut's aus. Und wenn man über diesen ganzen Kram so nachdenkt, dann sehnt man sich doch wirklich manchmal nach einer anderen Welt, oder?
Ja, ich sehne mich jeden Morgen beim Aufstehen nach einer anderen Welt und vor allem beim Einschlafen, weil dann könnte ich, glaube ich, besser einschlafen. Aber ja, klar.
Ja, wunderbare Überleitung zu unserem Thema und damit herzlich willkommen zu Folge 24, Thema Sehnsucht.
Ja, herzlich willkommen auch von mir. Wir haben ja so ein bisschen jetzt dieses Format angenommen, dass immer eine Person die Folge vorbereitet und die andere eher so ein bisschen reagiert, zuhört, irgendwie die Kommentare dazu abgibt und das wird heute auch so sein. Timo hat die Folge vorbereitet und dann würde ich dich fragen, genau, wonach sehnst du dich denn oder was waren deine ersten Gedanken jetzt zum Thema Sehnsucht?
Also, wir haben vor schon etwas längerer Zeit eine Nachricht von einem Hörer bekommen, von Robin. Robin hatte uns damals geschrieben, könnt ihr über die Sehnsucht nach weiteren GenossInnen sprechen und die Enttäuschung, wenn Menschen euch zwar nah sind oder befreundet, ihr sie aber nicht als GenossInnen fühlt. Und das hat uns beide direkt getroffen auf eine Art, also im Sinne von, das hat uns berührt und es hat uns interessiert, weil wir uns das direkt in unser Board, wo wir gemeinsam arbeiten, als Zitat quasi rausgesucht haben und beiseite gelegt haben, wussten, okay, dazu wollen wir mal was machen. Denn wir beide kennen, glaube ich, dieses Gefühl und wir wissen ungefähr, was Robin da meint.
Ich würde sagen, ich weiß es nicht nur ungefähr, ich weiß es ziemlich genau und ich bin beeindruckt davon, also danke Robin, dafür, dass du das so in Worte gefasst hast, weil ich glaube, das ist ein Gefühl, was ich kenne, aber was ich so nicht so konkret hätte ausformulieren können.
Genau, und diese Ausformulierung, da wollen wir heute dann, oder ich werde versuchen, mit so ein paar Punkten, die ich mir hier aufgeschrieben habe, da ein bisschen reinzugehen. Ich habe gemerkt in der Vorbereitung, am Anfang dachte ich, ich weiß genau, was ich machen will und je mehr ich mich versucht habe, auf diese Folge vorzubereiten, desto wilder wurde es irgendwie in meinem Kopf und ich gemerkt habe, okay, ich drifte die ganze Zeit ab. Es ist ein Herzensthema, es ist ein philosophisches Thema, es hat natürlich trotzdem auch mit Politik und Strategie und wie wir miteinander umgehen zu tun. Es kann sein, dass wir heute vielleicht auch ein bisschen hin und her springen in dem Thema, aber ich glaube, das ist auch in Ordnung. Tauchen wir doch einmal ein in die Welt der Sehnsucht und was es überhaupt mit diesem Wort auf sich hat und was das mit uns als Revolutionäre und linke Menschen zu tun hat.
Ich bin mega gespannt.
Robin, wir fühlen sehr, was du uns geschrieben hast. Und ich habe mir dann überlegt, was geht denn alles damit einher? Und Robin spricht ja hier auch eher von einer politischen Sehnsucht, weil es hier um Genossinnen geht, also die Sehnsucht, mehr Genossinnen zu haben und dass andere auch zu Genossinnen werden. Bevor wir da jetzt weiter einsteigen, gehen wir aber erstmal auf das Wort Sehnsucht an sich ein. Was bedeutet das eigentlich? Und Sehnsucht kommt aus dem mittelhochdeutschen Sehnsut und wird als Krankheit des schmerzlichen Verlangens beschrieben. Also es ist ein inniges Verlangen nach Personen, Sachen, Zuständen oder Zeitspannen. Sie ist mit dem Gefühl verbunden, den Gegenstand der Sehnsucht nicht erreichen zu können.
Das klingt fast irgendwo zwischen Fernweh und Weltschmerz und so. Also ich finde, das sind sehr, auf eine Art auch sehr romantische Begriffe, die irgendwie ich da so als erstes in den Kopf kriege. Und bei dem Satz, dass man den Gegenstand der Sehnsucht nicht erreichen kann, ist natürlich Utopie die erste Assoziation, oder?
Und Tragik und Hoffnung.
Es ist extrem tragisch, ja.
Genau. Du hast gerade ein paar sehr wichtige Worte direkt gesagt. Bei meiner kleinen Wortrecherche, die ich gemacht habe, werden unter anderem Worte wie Fernweh, Heimweh, Weltschmerz auch immer wieder aufgeführt. Nicht zwangsläufig als Synonyme, aber als Worte, die unmittelbar damit verbunden sind. Ja, es ist halt wirklich stark emotional aufgeladen direkt. Und wenn der Gegenstand der Sehnsucht nicht zu erreichen ist, genau, dann sind wir ganz schnell bei Utopie. Es ist, wenn wir das auf uns als politische Menschen übertragen, also als Anarchistin, Marxistin oder was auch immer wir sind, dass wir uns ja nach einem Zustand sehen, der jetzt anders ist als der jetzige. Kurz gesagt, wir sehen uns nach einer Welt ohne Kapitalismus, ohne Patriarchat, ohne Krieg, ohne Ausbeutung. Ne, das ist ja das, wenn wir das auf die Ebene übertragen. Und der Umkehrschluss ist also eine friedliche Welt, eine Welt, die auf gegenseitiger Hilfe zum Beispiel beruht und so weiter. Und ich habe dann direkt gedacht, ja, aber das ist ja auch etwas, was wir durchaus auch nach außen versuchen zu transportieren, oder?
Ja, wir versuchen das zu transportieren. Ich glaube, es gibt viele Parolen, Sticker, Banner, was auch immer, die sehr viel damit zu tun haben. Und ich glaube, also für mich das beste Beispiel dafür ist der Titel eines Buches, das ich glaube, Abdullah Öcalan ist der offizielle Autor des Buches, aber das auf jeden Fall aus der kurdischen Bewegung kommt und das heißt Jenseits von Staat, Macht und Gewalt. Und ich glaube, das ist irgendwie, da wird ein Sehnsuchtsort literarisch irgendwie geschaffen sozusagen, der für viele Menschen, die ein Unbehagen oder eine fundierte Kritik, je nachdem oder wahrscheinlich irgendwo beides, an den aktuellen Verhältnissen mit sich tragen, der da irgendwie ganz gut gefasst wird. Also Staat, Macht und Gewalt sind irgendwie alles Sachen, die uns in unserem Alltag oder in unserem Leben einschränken, bedrängen und die da eben, ja, wo die, deren Überwindung in dieser Formulierung jenseits von Staat, Macht und Gewalt eben aufgemacht wird. Und genau, also das wäre jetzt meine erste Assoziation von Sehnsucht kommt in linker Analyse und auch in linker Propaganda oder in Äußerungen, in Parolen sehr prominent vor, ja.
Ich musste auch direkt an Parolen denken. Das fand ich irgendwie erstmal auffällig, weil ich hatte erst gedacht, vielleicht geht es mir die ganze Zeit nur um Utopien, aber ich habe direkt gedacht, nee, wir verpacken das ja schon. Nun ist die Linke nicht immer besonders gut darin, über Emotionen zu reden. Witzigerweise finde ich aber gerade beim Thema Sehnsucht sind wir dann doch eigentlich sehr stark.
Ja, und es gibt ja manchmal gerade von sehr gebildeten und intellektuellen Linken diese Formulierung der Bauchlinken, von denen man sich so abgrenzen will. Damit kann ich in Teilen was anfangen, wenn es um sehr undifferenzierte, oft idealistische Analysen auch geht. Also wenn sich Leute zum Beispiel darüber aufregen, dass der Staat nicht das macht, was er eigentlich machen soll und dass man ihn jetzt dazu bringen müsste, da würde ich dann sagen, okay, das ist irgendwie für mich so eine bauchlinke Position im Negativen. Aber ich finde, bauchlinks waren wir oder sind wir in Teilen ja auch einfach alle. Und ich würde sagen, dass sehr viele Parolen oder Äußerungen, Albumtitel, Buchtitel, was auch immer, sehr emotional aufgeladen sind und eben auch sehr viel mit Sehnsucht spielen. Also ich hatte mir ein paar Sachen hier im Vorfeld aufgeschrieben und ich glaube, etwas, wo es mir am allerstärksten untergekommen ist jetzt in letzter Zeit, war das Buch Wird Zeit, dass wir leben von Christian Geißler.
Schöner Titel.
Mega schöner Titel. Es geht um so Deutschland Ende der 20er, Anfang der 30er, so der Übergang von der Weimarer Republik zum Nationalsozialismus und die kommunistische Bewegung in der Zeit. Aber wie geil ist dieser Titel? Wird Zeit, dass wir leben. Wie existenziell irgendwie der mich berührt hat, so, das finde ich total krass. Und das ist super emotional. Da steckt auch, und trotzdem steckt da aber Analyse drin. Ich wollte gerade sagen, da steckt keine Analyse drin. Das stimmt natürlich nicht, sondern da steckt die Analyse drin, dass die Umstände, wie sie jetzt sind, uns daran hindern, eigentlich zu leben. So zu leben, wie, nicht nur wie wir es wollen, sondern so zu leben, wie es vielleicht auch dem menschlichen Potenzialen irgendwie entsprechen würde.
Menschliches Potenzial, auch gutes Stichwort da drin. Auch immer zu wissen, also wenn du eine Sehnsucht hast, dann weißt du ja auch, was du nicht willst. Ne, also zu wissen, wo man sich nach sehnt, wo man, ja, übertrieben gesagt, süchtig nach ist, wo man hin möchte, bedeutet auch zu wissen, was man nicht möchte. Und ich habe mir ein paar Parolen so aus der Linken aufgeschrieben, die mir direkt in den Kopf gekommen sind. Und zwar von Petting statt Pershing, für die etwas Jüngeren unter euch. Pershing sind Raketensysteme, die Amis hier vor vielen Jahrzehnten stationiert haben. Und Petting ist ja das Vorspiel zum Sex oder wird als Teil von Sex gesehen und da steht natürlich irgendwie im Endeffekt Liebe statt Krieg drin. Wir haben für die Freiheit, für das Leben Nazis von der Straße fegen. Also wenn da nicht eine Sehnsucht drin steht, irgendwie ein befreites Leben zu führen, ohne irgendwie, ja, dumme Nazis.
Klar, ich meine, schöner Leben ohne Nazi-Läden, so, ne? Die Parole gegen die genau. Torsteiner-Läden, die wir ja auch aus Barmbek hier noch ganz gut erinnern von dem Nazi-Laden damals. Also Leben und Nazis ist für viele Leute offenbar einfach ein Widerspruch.
Absolut. Und auch darüber hinaus, auch über die Landesgrenzen hinaus, um Europa keine Mauer, Bleiberecht für alle und auf Dauer. Also auch der Wunsch, dass Menschen nicht irgendwie gegängelt werden, weil sie umherreisen. Spätestens seit unserer Migrationsgeschichte in Köln wissen wir, dass Menschen das immer auch schon getan haben. Und wir wissen auch heute, dass die kapitalistischen Verhältnisse dafür sorgen, dass Menschen gezwungen werden, unterwegs zu sein. Und ja, und bis hin zu My Body, My Choice, Raise Your Voice. Also auch das Recht, über die eigene Bestimmung des Körpers zu haben und sich dem Staat oder da nicht, ja, reingucken zu lassen und auch sich nicht zwischen die Beine gucken zu lassen, zum Beispiel. Und diese Parolen formulieren zwar so vereinfachte Forderungen, die man ja auch auf einer politischen Ebene und auf einer strategischen Ebene sehen kann, aber dahinter steht ja der Wunsch nach politischer und sozialer Veränderung und das sind auch Formen von Sehnsüchten einfach.
Und gerade bei dem Europa-Ding zum Beispiel muss ich jetzt gerade denken, dahinter steckt ja auch eine konkrete Sehnsucht. Also das ist ja nicht ein unbestimmtes Ding von, ja, es wäre doch so schön, wenn mich dieses Unbehagen, was ich gar nicht richtig in Worte fassen kann, irgendwie nicht mehr bedrängen würde, sondern dahinter steht ja tatsächlich ein konkreter, du hattest es vorhin, glaube ich, gesagt, Sehnsuchtsort, oder ich hätte es mir auch aufgeschrieben, ne? Also Sehnsuchtsorte im Sinne von Orten, die noch nicht existieren vielleicht, das steckt ja auch immer eine zeitliche Komponente drin, ne? Also du kannst Fernweh natürlich in die geografische Ferne haben, aber du kannst eben mit diesen Sehnsuchtsorten noch eine Art Fernweh in die Zukunft haben. In Teilen auch in die Vergangenheit und da wird es dann auch problematisch. So, wenn es dann eben um Nostalgie und um überholte Vorstellungen einfach geht von nicht mehr existenten Dingen. Aber die Sehnsucht nach einer besseren Zukunft finde ich eigentlich relativ konkret sozusagen. Und da ist dann sowas wie Europa zum Beispiel. Der mittelfristige Schritt ist an Europa ohne Mauern und der langfristige Schritt ist eine Welt, in der Europa als Entität irgendwie keine gewichtige Rolle spielt. Aber ja, also ich finde, das ist sehr konkrete Sehnsucht eigentlich, die dahinter steckt.
Auf jeden Fall. Ja, und daher ist es ja auch nur logisch, dass wir dann uns nach Gleichgesinnten sehnen, nach Menschen, die genau das Verlangen so verspüren, wie wir das eben auch tun. Ja, und deswegen kann natürlich auch eine Enttäuschung darin stecken, wenn man Menschen trifft, die man vielleicht erstmal mag, die denen dann aber, ja, vielleicht nicht so mitgehen, diese Träume nicht teilen, diese Sehnsüchte eben nicht teilen. Und je mehr ich da eben, und da merkt man vielleicht auch schon, wie kompliziert es dann plötzlich wird, je mehr man nämlich genau dann über diese Aspekte nachdenkt und sagt, okay, gut, wir können das ausformulieren, wir haben das in Parolen, wir haben das in Texten, Pamphleten und in Gruppen irgendwie, die sich organisieren, wo wir das machen wollen. Wir haben historische, vergangene und aktuelle Beispiele, Sehnsuchtsorte, Rojava, die Autonomiegebiete der Zapatistas waren eine Zeit lang ja auch so eine Sache. Ja, ne, da hatten wir auch schon drüber gesprochen, die Freie Republik in Spanien und so weiter und so fort. Für manche ist es vielleicht sogar die Bayerische Räterepublik, who knows. Und am Ende des Tages geht es immer wieder darauf zurück, ja, aber mit irgendwem muss ich das ja machen. Und da habe ich mich dann trotzdem auch gefragt, und das würde ich dich gerne fragen, bringt uns Sehnsucht zusammen? Ist das etwas, was ein verbindendes Element sein kann, oder brauchen wir auch noch andere, also wir brauchen bestimmt auch noch andere Sachen, aber genau, bringt Sehnsucht grundsätzlich Menschen zusammen?
Ich glaube, ja. Ich glaube, was uns zusammenbringen kann, ist ein gemeinsames Unbehagen, das in Teilen aus Sehnsucht erwächst, aber in Teilen auch Sehnsucht überhaupt erst erschafft. Also wenn ich ein Unbehagen habe, selbst wenn ich das nicht, selbst wenn das nicht daher kommt, dass es quasi aus einem Abgleich mit einem gewünschten Zustand entsteht, sondern einfach ein Unbehagen zum Beispiel, was irgendwie hinter My Body, My Choice steht, ne? Also die Einschränkung der körperlichen Autonomie, dann entwickle ich ja daraus erst irgendwie den Sehnsuchtsort oder die Utopie einer Gesellschaft, in der es eben, in der diese Forderung umgesetzt ist. Und ich würde sagen, das kann viele Leute zusammenführen. Also die Sehnsucht führt uns zusammen. Ein Genosse hatte mal gesagt, und das finde ich einen guten Punkt, also es reicht halt nicht, die Sachen zu verstehen. Es reicht nicht, irgendwie halt 20 Mal Marx oder Bakunin oder Emma Goldman gelesen zu haben, sondern du musst auch dafür brennen. Also es gibt einen, und das ist natürlich für uns als, oder für mich als Materialisten immer eine schwierige Abwägung, aber es gibt eine Art existenzialistisches Moment irgendwie im politischen Kampf, das einfach, das man nicht vergessen darf. Und ich finde, man merkt es Leuten an, ob sie Dinge gelesen und verstanden haben und rational dahinterstehen oder ob sie dafür brennen. Und ich würde sagen, um für etwas zu brennen, musst du irgendeine Form von unauslöschbarer Sehnsucht in dir tragen. Und daher würde ich sagen, also wenn ich gemeinsam kämpfen will, dann muss ich für was Gemeinsames brennen und dann ist Sehnsucht ein großer Teil davon. Und um das vielleicht von der politischen Ebene runterzuholen, guck dir das beim Fußball an. So, ne? Also wie krass schweißt einen das zusammen? Irgendwie dieses, eine Art von romantischem, kollektiven Narrativ, das dich für ein gemeinsames Ziel vereint. Und dabei ist egal, für welchen Inhalt. So, bei uns ist es der politische Inhalt. Aber ich glaube schon, dass man das braucht, ja. Und ich glaube, das kann uns zusammenführen.
Da hast du ein paar sehr schöne Dinge gesagt. Ich habe bei meiner Recherche gesehen, dass es einige interessante Punkte auch zur Romantik in Europa gibt, wo die Sehnsucht auch in der Kunst und in der Kultur eine ganz große Rolle gespielt hat. Hatte kurz überlegt, ob ich da tiefer reingehe und gemerkt, okay, das wird, glaube ich, den Rahmen leider ein bisschen sprengen. Wäre was für eine Kulturfolge vielleicht, weil es gibt vieles auch zu Recht an der Romantik, gerade in Europa zu kritisieren.
Gerade in Deutschland.
Gerade in Deutschland auch. Nichtsdestotrotz, was sich da wiedergespiegelt hat, ist, dass Sehnsucht ja ein Konzept ist, was allen Menschen bekannt ist und vielleicht sogar eins der, ja, ich würde es fast sagen, Grundgefühle ist, womit jeder Mensch auch was anfangen kann. Also wenn du Sehnsucht sagst, können die allermeisten Menschen dir auch eine Antwort drauf geben. Und haben natürlich ihre eigenen Vorstellungen davon. Aber gerade wie du meintest, so diese Sehnsucht danach, die auch dann das bindende Element ist, hat eine Kraft, die gerade in der Politik vielleicht nicht zu unterschätzen ist und manchmal vielleicht auch ein bisschen unterschätzt wird, sie halt auch strategisch zu nutzen. Ich muss immer wieder daran denken, dass du das immer anmerkst und wir auch dafür drüber sprechen, so dieses, ey, wir brauchen doch mal gute Erzählungen. Wir müssen doch mal eine gute Story erzählen können, weil wir haben doch Angebote, wir haben doch Sehnsüchte, Träume, Utopien, die attraktiv sind. Und gerade in einer sehr starken Emotion wie einer Sehnsucht lässt sich sowas doch vor allen Dingen vereinen.
Würde ich auf jeden Fall auch sagen. Und ich glaube, wir haben ja in der Genossinnenfolge darüber geredet, was für uns Genossenschaftlichkeit bedeutet. Callback hier für nächste Links, Early Listeners. Aber genau, wir haben darüber geredet, welche positiven Gefühle wir und auch die Hörerinnen, ihr alle irgendwie mit Genossenschaftlichkeit, Genossenschaftlichkeit verbindet. Und da waren so viele wirklich starke, wichtige, persönliche Emotionen dabei, die irgendwie in diesem Gespräch aufgekommen sind, dass ich mir sehr gut vorstellen kann, warum dann hier jemand wie Robin halt schreibt, ich sehne mich nach mehr Genossin. Weil das, also Verlässlichkeit, irgendwie bedingungslose oder sehr, sehr weitreichende Zuneigung und Unterstützung und Solidarität, Vertrautheit sehr, sehr, also in sehr, sehr kurzer Zeit irgendwie aufbauen zu können mit Leuten, das sind doch alle Sachen, wo ich halt auch sagen würde, naja, wenn ich das mit Leuten teile und wenn ich das auch anhand von gemeinsamen Zielen, anhand von gemeinsamen Sehnsüchten teile, dann kann ich mir im Umkehrschluss wieder sehr gut vorstellen, warum man eine Sehnsucht danach hat, mehr von diesen Beziehungen eingehen zu können. Und gerade auch mit Leuten, die man persönlich sehr, sehr gerne mag.
Und wenn du es dann noch mit diesen Menschen, die du teilweise vielleicht kennst oder auch Leute, die du darüber kennenlernst, durch einen aktiven praktischen Kampf, um mal ein bisschen in Richtung Praxis gerade kurz zu gehen, erlebst, und ich denke da jetzt an Beispiele, bei mir persönlich waren es zum Beispiel die Hausbesetzungen, wenn man das wenn man den kleinen Traum von einem Projekt in einem besetzten Haus hat, wo man wiederum andere Sehnsüchte oder Träume oder Utopien umsetzen möchte. Ich denke an den Hambacher Forst, ich denke an Lützerath. Es gab, fand ich, einen sehr, also ein Video, was mir Gänsehaut gemacht hat, war von einer jungen Aktivistin, die in Lützerath geräumt wurde, die sagte, ey, ich habe hier was erlebt, was ich in meinem Leben noch nicht erlebt habe. Ich habe hier mit Menschen, die ich nicht kannte, auf einer unglaublich liebevollen, freundschaftlichen, genossenschaftlichen Ebene zusammengelebt hier im Wald, wo wir versucht haben, mit unserer Umwelt im Einklang zu sein. Das ist ein sehr kleiner Ort, an dem das stattfindet. Aber diese Person hat eine unglaublich starke Sehnsucht da verkörpert, weil sie genau da hingekommen ist, zu sagen, ich habe das erlebt, was Genossenschaftlichkeit bedeutet. Und sie auch sagte, das könnt ihr mir auch nicht nehmen, auch wenn ihr mich jetzt hier räumt. Und das fand ich sehr stark. Und wenn das nicht Sehnsucht verkörpert hat nach einem Ort, an dem Dinge anders laufen im Miteinander, dann weiß ich auch nicht.
Ja, ich glaube, das ist was, was mir mal jemand auch gesagt hat, dass genau diese Empfindung von, das kann einem niemand mehr nehmen, wenn man das erlebt hat. Und das sind ja auch Sachen, an die sich Menschen, die zum Beispiel eine Zeit lang im Gefängnis sind oder so, wenn sie danach darüber berichten, ja auch einfach klammern. Also woran man sich festhalten kann, ne? Nach den Momenten, in denen sie Sehnsüchte erfüllbar schienen oder sich in Teilen sogar erfüllt haben. Sehnsucht und Traum hängt für mich sehr eng zusammen und ja, irgendwie, nachdem du hier so ein paar Minuten irgendwie in dein Intro gemacht hast, habe ich mir direkt den Text von Der Traum ist aus von Tonsteine Scherben hier nochmal anzeigen lassen.
Oh, da geht mir direkt das Herz auf.
Ja, und ich würde sagen, wir spielen einfach hier mal eine Strophe davon ein und danach machen wir weiter.
Ich hab geträumt, der Krieg wär vorbei. Du warst hier und wir waren frei. Und die Morgensonne schien. Alle Türen waren offen, die Gefängnisse leer. Es gab keine Waffen und keine Kriege mehr. Das war das Paradies.
Ja, Tonsteine Scherben. Eine der ersten deutschen, manche könnten, ich würde vielleicht sogar sagen, die erste deutsche Punkband. Wir haben gleich irgendwann schon mal darüber geredet, Punk, bevor es Punk gab, irgendwie Anfang der 70er schon solche Musik zu machen, unglaublich. Für mich eine der Bands, die es geschafft hat, in Deutschland ein sehr, sehr seltenes Gefühl auszulösen, und zwar existenzielle Sehnsüchte mit politischem Begehren zu verbinden. Und ich finde, das ist was mir sehr oft fehlt. Und da würde ich auch deine, als anarchistisch gesinnter Mensch, deine Meinung zu hören. Weil ich bin ja schon jemand, dem Analyse und so weiter, Bildung sehr wichtig ist, aber ich vermisse in sehr analytisch geprägten Zirkeln manchmal dieses subjektive Element. Wie ist es für dich?
Das vermisse ich auch, und ich glaube, das ist das, was mich auch bis heute in einem anarchistischen Geist auch hält. Und ich habe jetzt kurz überlegt, ob ich irgendwelche klugen eigenen Worte nehme, und ich glaube, ich möchte an der Stelle ein Zitat, was ich mir noch aufgeschrieben habe, bringen, und zwar von Murray Bookchin. Denn Murray Bookchin sagt: Die Befreiung des Menschen, nicht in irgendeinem vagen historischen, moralischen oder philosophischen Sinne, sondern im konkreten Bezug auf die vertrauten Einzelheiten des Alltagslebens, ist ein grundlegend gesellschaftlicher Akt und stellt die Frage nach den Gesellschaftsformen als Frage nach den Formen der Beziehungen zwischen den Individuen. Das ist, kann man erstmal kurz sacken lassen. Das ist ein ziemlich schlauer Satz so. Und wo es genau darauf hingeht, ist, dass bei aller Analyse, bei aller Strategie, bei allen praktischen Erfahrungen, die wir gesammelt haben, wenn ich mich nicht auf das Individuum neben mir, auf das Subjekt neben mir vertrauen kann, wenn ich nicht das gleiche Gefühl habe, das gleiche Brennen, was du beschrieben hast, dann ist leider die Analyse nicht viel wert. Dann bringt sie mir nichts, dann bringt sie mich nicht auch nach vorne, dann bringt sie mich auch nicht der Utopie oder der Sehnsucht näher. Weil wenn ich mich nach links und rechts umschaue und wir uns untergehakt haben oder was auch immer wir machen, wenn da nicht genau das gleiche Feuer brennt, also das, was Bookchin sagt, also die Frage nach den Beziehungen zwischeneinander, und in dem Fall wollen wir gar nicht jetzt unbedingt auf andere Formen der Beziehung da eingehen, sondern wirklich um diese Sehnsucht zwischen diesen Beziehungen, die uns dann einen kann.
Ja, die Genossenschaftlichkeit.
Die Genossenschaftlichkeit, die da drin steckt, die braucht es halt. Und da, das ist etwas, was Theorie nicht alleine leisten kann. Das ist was in der Praxis gerade passiert. Deswegen, ich habe diese Momente, glaube ich, persönlich am stärksten immer in sehr konkreten, direkten Aktionen erlebt, und ich glaube, das geht dir ähnlich. Also dieses Gefühl, wenn man mal vielleicht sogar ein bisschen gewinnt oder wenn man mal kurz davor ist zu gewinnen und die Bullen im Schlamm stecken bleiben oder was auch immer, das sind Momente, die auch eine Form von Sehnsucht mit sich bringen, denn der gemeinsame Kampf, also es gibt ja Leute, die sagen, ne, irgendwie, die Sprache trennt uns manchmal und die Aktion vereint uns. Ich glaube, es braucht trotzdem beides, um eben einer Sehnsucht nachzugehen, aber gerade in der Aktion der Sehnsucht, da ist doch das vereinende Element.
Ja, da ist das vereinende Element auf jeden Fall, weil da das Kommende oder das Mögliche irgendwie greifbar oder sichtbar wird. Safe. Und da würde ich, es gibt ja immer dieses Bilderverbot in der Linken. Ne? Man darf sich die Utopie nicht zu konkret vorstellen, weil wir können uns jetzt noch nicht irgendwie die Gesellschaft vorstellen, wie sie ohne die uns bedrängenden, unterdrücken und so weiter und so fort. Kurz gesagt, Gesellschaft ohne Kapitalismus ist nicht vorstellbar, weil wir im Kapitalismus leben und dadurch komplett geformt sind. So. Da würde ich in weiten Teilen mitgehen, weil ich es auch leid bin, die Frage, wer macht in der Anarchie eigentlich den Müll weg, irgendwie zum 80. Mal zu diskutieren und halt sagt, naja, irgendjemand macht es halt, weil das halt in jeder Gesellschaft irgendjemand gemacht hat und es gibt halt Mechanismen dafür, wie man Entscheidungen treffen kann. Aber trotzdem glaube ich, dass dieses Bilderverbot manchmal ein Problem ist, beziehungsweise manchmal falsch verstanden wird vielleicht, weil ich schon sagen würde, trotz der Kritik an Theorien, die rein utopisch funktionieren, brauchst du immer aus deiner Kritik diesen utopischen Überschuss, der irgendwie halt da sein muss. Also das, was ich irgendwie vorhin meinte mit, wenn ich von etwas direkt bedrängt oder betroffen oder eingeschränkt bin oder unterdrückt, ausgebeutet, dann ist ja die Vorstellung davon, dass es nicht mehr da ist. Das ist ja nicht nur die Negation, das ist nicht nur die Vorstellung, dass es weg ist, sondern das ist ja auch die Ermöglichung der Vorstellung von, was ist möglich, wenn das weg ist? Was ist dahinter? Was ist jenseits davon? Und da gibt es, aus Paris, aus Frankreich 68, eine meiner Lieblingsparolen, sous les pavés la plage, unter dem Pflasterstein wartet der Strand oder wartet der Sandstrand. Auch wieder die Jüngeren von euch werden es von KIZ kennen aus Hurra, die Welt geht unter. Unter dem Pflasterstein wartet der Sandstrand, wenn nicht mit Rap, dann mit der Pumpgun oder wenn halt nicht mit der Demo, dann halt irgendwie mit der Waffe. Aber ja, also ich glaube, da dieser utopische Überschuss ist einfach super wichtig. Und der ist, und da würde ich nämlich wieder zurückkommen, der ist auch strategisch wichtig und der ist auch analytisch wichtig. Und der ist auch wichtig, wenn ich eine Theorie davon entwickeln will, wie und warum Menschen kämpfen und wie Kämpfe erfolgreich geführt werden können. Das ist kein Gefühlsduselei als Romantik abzutuner Utopismus, sondern das ist ganz konkret strategisch relevant.
Ja, da gehe ich mit. Da können unsere, wie du selber auch kritisch ja immer mal wieder anmerkst, vielleicht auch sehr theorielastigen GenossInnen, ich möchte jetzt hier gar nicht raus auf Kommi-Bashing gehen. Es gab eine Instagram-Nachricht, wo sich jemand tatsächlich konkret darüber beschwert hat und sagte, dass die Person sich tatsächlich von vielen kommunistischen Gruppen behindert fühlt. Gerade deshalb. Aber gerade deshalb ist es im Umkehrschluss vielleicht gerade so spannend, über diese Momentum-Sachen zu sprechen. Und ich dachte gerade noch, für mich steckt da auch manchmal so ein Wunsch nach Abgabe von Verantwortung drin. Und zwar sich zu wünschen, nicht mehr gegen das kapitalistische System kämpfen zu müssen, sondern sich der Sehnsucht hinzugeben und sich eben einem anderen Leben hinzugeben. Und das bedeutet auch die Verantwortung für den Kampf abzugeben ein Stück weit. Und da sind wir auch wieder ein bisschen bei Robins Nachricht, so dieses, was machen wir denn eigentlich, wenn Leute das, was du gerade beschrieben hast, das, was ich gerade beschrieben habe, sagen, ja, das ist alles vielleicht sogar schön und gut, aber ich muss jetzt leider wieder zur Arbeit.
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich meine, nur von Sehnsucht allein führst du halt auch noch keinen Kampf. Und ich glaube, das ist, darf man im Umkehrschluss dann eben nicht erwarten von Menschen. Also dass dann da so ein, ja, in der politischen Theorie nennt man das Voluntarismus irgendwie, also ein nur durch Willen und vielleicht auch auf eine Art so freiwillige Aufopferung irgendwie kannst du halt auch nicht die Revolution umsetzen, wenn die Gegebenheiten dazu entweder gesellschaftlich oder auch bei dir irgendwie individuell oder in deinem Kollektiv irgendwie nicht gegeben sind. Und trotzdem kann ich diese Sehnsucht nach Genossenschaftlichkeit total nachvollziehen und auch die Enttäuschung, die dann eben daraus erwächst, wenn sie nicht kommt. Und ich glaube, das ist eine der für mich auch immer hier ein bisschen irgendwie emotional talk, aber eine der schwierigsten Sachen immer gewesen, genau dieses Gefühl von, ich kenne Leute sehr gut, ich habe eigentlich den Zugang zu Menschen. In Teilen stimmen sie mir vielleicht sogar in meiner politischen Kritik und Analyse zu, aber irgendwie komme ich nicht durch und irgendwie schaffe ich es nicht durchzubrechen irgendwie und diese Sehnsucht kann ich dann nicht irgendwie entfachen in den Menschen. Und das ist für mich auf jeden Fall, also ich habe da keine Lösung, ne? Ich sitze hier jetzt nicht und kann die Lösung anbieten, so, das tut mir leid. Aber ich will nur sagen, ich kann das sehr gut nachvollziehen, weil, ja, dann sitzt du da und irgendwie denkst du, hä, aber wir stimmen doch irgendwie bei so vielen Sachen überein. Und irgendwie springt der Funke nicht über. Und dann fällt es mir irgendwann auch tatsächlich schwer, in manchen Fällen, dann so eine sehr, sehr intime oder weitreichende Beziehung oder Freundschaft aufrechtzuerhalten, wenn ich eben das Gefühl habe, okay, weil meine Sehnsucht, andersherum, entspringt ja auch aus einer Kritik. So, und meine Sehnsucht entspringt aus einem Gefühl der Ungerechtigkeit, des Unwohlseins,
Der Negation, der Ablehnung,
des Hasses auch hier, Shader Code, Shoutout. Das ist ein positives Gefühl. So. Und ich mich dann schon manchmal frage, naja, wenn du die Sehnsucht nicht teilst, dann kannst du ja auch die Verhältnisse nicht so schlimm finden, oder? Oder wie siehst du das?
Boah, das finde ich eine sehr philosophische und sehr wichtige Frage. Ich sehe sie auf zwei Ebenen. Ich sehe sie auf der wirklich direkten zwischenmenschlichen Ebene, zwischen dir und mir, zwischen der Genossin und mir. Und ich sehe sie auf der Bewegungsebene. Ich glaube, beides muss an einem gewissen Punkt zusammenkommen können. Aber ich finde, das ist wirklich vielleicht eine der schwierigsten Aufgaben von Organisation, um das mal darauf runterzubrechen. Also, denn den Weg, den wir beide gehen, egal was für Unterschiede wir jetzt haben, wir teilen ja die Sehnsucht nach oder die Ablehnung auch. Wir fangen mal bei der Ablehnung an. Wir teilen ja die Ablehnung von etwas, was wir nicht mögen und umgeben uns mit Menschen, die das ähnlich sehen und die sogar Lust haben, im besten Fall was mit uns zusammen zu machen, damit es sich ändert, damit es mal anders wird. Ich muss gerade bei der Größenbewegung auch gerade dran denken, dass Teile von Fridays for Future ja zum Beispiel auch immer diesen Zukunftsaspekt zumindest hatten, zu sagen, naja, wir als junge Generation, uns ist klar, dass ihr unseren Planeten abfuckt so und für unsere Kinder wird es richtig beschissen so und deswegen tun wir uns jetzt zusammen. Ich möchte jetzt hier, also alle Kritik beiseite bei Fridays for Future, aber das ist ja eigentlich ganz spannend, weil das ist ja das, was wir ja auch wollen. Wir wollen, dass Menschen mit uns diese Perspektive teilen, diese Ablehnung teilen, zu sagen, so wie es ist, kann es nicht sein. Wir brauchen irgendwas anderes und wir sehnen uns danach, dass es vor allen Dingen anders wird. Und dann auch die Einsicht in die Notwendigkeit. Das ist immer so eine blöde Floskel, aber irgendwie schwingt das für mich ganz doll damit. Also diese Einsicht der Notwendigkeit, dass wir das auch machen müssen, wenn wir uns erlauben, dieser Sehnsucht oder auch dieser Ablehnung beidem nachzugehen, also nachzugehen als Gefühl. Boah, und das, ich muss gerade denken, was ich noch eben sagen wollte ist, ich weiß auch nicht so richtig, wie man das macht, ich weiß aber vielleicht, wie man es nicht macht.
Ja, lass hören.
Und zwar als persönliches Beispiel, das war in meiner ersten großen Politisierungsphase, ich war noch sehr jung und ich habe mal sehr unfreundlich zu einem Freund gesagt, dass ich scheiße finde, dass er ein Che Guevara-Poster an der Wand hat, aber nie auf Demos geht. Und da ist eine Kritik drin, die man vielleicht in Teilen nachvollziehen kann. Aber was habe ich gemacht? Ich habe im Endeffekt einen Freund von mir auch ein Stück weit beleidigt. Und ich habe ihm irgendwo auch eine Form von Mündigkeit abgesprochen und habe eben nicht das verbindende Element gesucht, was da eigentlich zu holen wäre vielleicht. Eine Einladung zum Beispiel zu sagen, hey, komm doch mal mit, sondern zu sagen, du machst aber nicht. Ich habe ihm da ich hab meinen Finger auf ihn gezeigt. Und ich glaube, das ist etwas, was man nicht tun sollte in dem Sinne, sondern wenn da schon Che Guevara an der Wand hängt, so dann ist doch, wenn überhaupt das der Aufhänger, in ein gemeinsames Gespräch zu treten und vielleicht die Sehnsüchte über das, was ein Che Guevara vielleicht mal vorhatte, zum Beispiel zu teilen. Das nur so als persönliche Anekdote. Shoutout an den Genossen, du weißt, wer du bist, ich hab dich lieb.
Und vielleicht, um nochmal bei diesem ganzen Thema zu bleiben, von wo ist denn jetzt irgendwie die Connection zwischen dem politischen Kampf und der persönlichen Sehnsucht? Weil ich meine, wir sind auch immer noch ein politischer Podcast und reden irgendwie hier nicht nur über das, was uns so im Alltag umtreibt. Aber ich finde, an dem Beispiel der Sehnsucht kann man das eben sehr gut verbinden. Und ich versuche das jetzt mal so runterzubrechen. Ich bin mal gespannt, ob ich es hinkriege. Also in der materialistischen Analyse irgendwie ganz, ganz grundlegend, sorry, wenn es jetzt irgendwie ein bisschen vulgär und verkürzt ist, haut mich nicht irgendwie mit euren Büchern, ist es ja schon so, dass die grundsätzlichen gesellschaftlichen Veränderungen eben auf ja, den materiellen Verhältnissen aus ihnen entspringen, so ganz, ganz runtergebrochen gesagt. Und was man aber, glaube ich, in Teilen davon falsch ableiten kann oder dass eine falsche Analyse, die darauf folgt, ist, dass du alles darunter subsumieren kannst, auch die persönlichen und die subjektiven Verhältnisse. Und natürlich entspringt die Subjektivität in ganz vielen Punkten deiner Stellung in der Gesellschaft, so Das fängt beim Geschlecht an, geht bei der Klasse weiter und so weiter und so fort. Das ja, muss ich jetzt hier nicht nochmal alles runterbeten. Aber es gibt eben Elemente des subjektiven Lebens und Erlebens, also das, wie ich mein Leben erlebe sozusagen, die auch nicht ausreichend erforscht sind, also wo man einfach nicht klar sagen kann, ja, das kommt jetzt daher oder daher so. Also da kommst du mit der Wissenschaftlichkeit ja irgendwann auch nicht mehr weiter. Und ich würde behaupten, auch die rationalsten, irgendwie sich selber am stärksten irgendwie rational bezeichnenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler oder Nerds und Geeks irgendwie da draußen, haben trotzdem Fragen, die sie nicht beantworten können. So.
Also ist der Mensch nicht im klassisch-marxistischen Sinne komplettes Produkt seiner Umwelt, sondern es gibt auch anderes.
Ja, und ich würde eben auch sagen, und da, das wäre dann eben quasi so mein Widerspruch zu dieser vulgären Interpretation, dass man eben, dass ich nicht sagen würde, im klassisch-marxistischen Sinne ist der Mensch rein ein Beutel aus Fleisch und Blut, den du auf ein paar Naturgesetze runterbrechen kannst. So wird es da ja nicht beschrieben. Das ist auch nicht das Menschenbild von Marx und Engels, aber das ist natürlich was man sehr leicht daraus ableiten kann, glaube ich. Nicht nur, wenn, also das soll jetzt irgendwie nicht heißen, ich bin schlauer und irgendwie ihr habt es halt nicht verstanden, sondern ich glaube, das ist eine Gefahr, in die du reinrutschen kannst, wenn du Materialismus halt zu wörtlich nimmst oder dass dein gesamtes Denken nur daran ausrichtest. Ne? Also wenn du nicht deine Gesellschaftsanalyse daran ausrichtest, sagst, okay, es gibt objektive, kollektive, gesellschaftliche Prozesse und die kann ich damit am besten analysieren. Dafür ist der Materialismus meiner Meinung nach irgendwie der überlegene Interpretationsansatz. Aber es gibt eben auch, und das ist jetzt Schwierigkeit Subjekt-Objekt-Trennung so, aber es gibt eben auch persönliche, menschliche, subjektive Erfahrungen, die du nicht so leicht darunter subsumieren kannst, wo du nicht einfach sagen kannst, ja, ja klar, das ist jetzt irgendwie halt alles, weil in meinem Gehirn drei Chemikalien irgendwie A, B und C gemacht haben und deswegen bin ich jetzt irgendwie so und so drauf. So, ne?
Und das findet sich ja auch in Teilen von so bürgerlichem Denken in Teilen wieder zu sagen, ich habe das schon alles verstanden, aber jetzt ist es nun mal so. Es ersetzt eben auch nicht die Selbstreflexion eigentlich, also zumindest nicht im politischen Sinne, weil jedes, ne, weil da sind wir wieder beim Individuum irgendwie, das muss ja trotzdem auch bei jedem Menschen an sich stattfinden. Dann gibt es die Analysen, die du gerade erwähnt hast, wo ich in Teilen mitgehen würde, in manchen Teilen nicht, ist auch egal. Das diskutieren wir ein andermal. Und am Ende des Tages, wir nicht so richtig drum rumkommen, ist trotzdem auch auf eine Form von Individualität runterzubrechen, die gleichzeitig wieder im besten Fall in einer Kollektivität endet. So.
Genau, weil für mich, also Subjekt und Objekt sind für mich keine absoluten Widersprüche. Ne? Also hier ist das Subjekt und da ist irgendwie, sind die objektiven Begebenheiten und das muss man total trennen. Aber es gibt eben in der Analyse der Gesellschaft und in der Analyse oder im Blick auf den einzelnen Menschen gibt es schon Unterschiede, die man irgendwie, glaube ich, machen sollte. Und bei denen man nämlich sonst manchmal an diesen Punkt kommt, wo ja irgendwie hier der eine Hörer, Hörerin irgendwie sich auch gemeldet hat und gesagt hat, okay, bei manchen analytisch sehr stark irgendwie geprägten Gruppen vermisse ich vielleicht auch den individuellen Anspruch, die individuelle Ansprache. Ne? Die Ansprache von mir als Mensch mit meinen Sehnsüchten und ich bin jetzt irgendwie, ich würde mich niemals als spiritueller Mensch beschreiben, ne? Aber es gibt bestimmte Dinge, die können wir nicht erforschen, die wissen wir einfach nicht. So, und trotzdem haben wir Sehnsüchte, die mit ihnen einhergehen. Und ich glaube, das ist zum Beispiel das, was mich an Tonsteine Scherben immer so begeistert hat, dass ich da das Gefühl hatte, da schwingt ein Existenzialismus mit, da schwingt eine Sehnsucht nach Leben mit, die kannst du nicht analytisch und wissenschaftlich beschreiben. Du kannst beschreiben, wie Leute darüber reden, aber du kannst das Grundgefühl davon, glaube ich, nicht irgendwie, ja.
Und das ist das, was mich zum Beispiel immer am Liberalismus oder an liberalen Leuten immer sehr gestört hat, die mir dann in Teilen in den vergangenen Jahren auch so persönlich immer mal wieder so dieses halbe Zustimmen von, ja, ja, du willst ja schon das Richtige, du sehnst dich vom Ding her nach dem Richtigen, aber guck mal, so Reichtum für alle und so, oder die wollen mir das dann auf so pseudowirtschaftlicher Ebene erklären und sagen, das ist jetzt aber so gar nicht machbar. Und ich denke mir, ja, in deinem System ist es halt auch nicht machbar. Und wenn ich nicht den Traum habe, dass es allen Menschen gut geht auf der Erde, so, wenn das nicht quasi auch eine Maxime ist, so, ja, dann verpiss dich halt. Wenn du mir jetzt irgendwie mit so einer Pseudowissenschaft irgendwie vielleicht auch erklären willst, dass das nicht machbar ist oder, ja, das ist halt nicht gegeben und, hey, oder noch schlimmer im neoliberalen Sinne von, ja, aber das können doch alle erreichen, weil man muss sich ja nur anstrengen hier, Hashtag eigenes Glückes Schmied und so weiter, dann ist das vor allen Dingen, finde ich, immer eine totale Abtötung von Sehnsüchten. Also wirklich ein bewusstes, nicht nur verdrängen, sondern auch wirklich umgekehrt negieren von Sehnsüchten und sich auch trotzdem gewissen materiellen Umständen nicht zu stellen, finde ich ganz furchtbar.
Es ist so doppelt falsch, ne?
Oder?
Weil du halt auf der einen Seite hast so eine Pseudowissenschaft, die einfach bürgerliche Ökonomie ist halt irgendwie, keine Ahnung, ist ein Hütchenspielertrick so. Und auf der anderen Seite ist es dann sogar noch das Absprechen von subjektiven, von menschlichen Sehnsüchten und von wirklich basalen Träumen. Also, dass es irgendwie allen Menschen besser geht und Frieden ist, ist jetzt nicht so, das ist keine in dem Sinne, meiner Meinung nach, radikale Forderung. Aber in deren Analyse ist das eine radikale im Sinne von umstürzerischer Forderung, weil das in diesem System halt nicht funktioniert. Aber finde ich spannend, ne? Also gleichzeitig Abtötung von Analyse und von irgendwie persönlichen Sehnsüchten.
Deswegen lasst euch da echt nicht irgendwie einlullen oder erzählen, dass eure Träume nichts wert sind. Eure Träume sind sehr wohl was wert und ihr dürft sie haben und ihr sollt sie haben. Ja, und wollen wir an der Stelle nicht einfach direkt mal in unsere Mini-Umfrage reindiven, was unsere ZuhörerInnen denn so dazu geschrieben haben?
Hau raus.
Also, ich hatte noch spontan eine kleine Umfrage auf Instagram gemacht und euch gefragt, was für euch Sehnsucht und was für euch politische Sehnsucht eigentlich bedeutet. Und ein paar Antworten sind gekommen. Ich habe das so ein bisschen zusammengefasst. Was ich spannend fand, war, eine Person hat nämlich gesagt, für sie kann die Sehnsucht ein Moment des sich Vergegenwärtigens sein. Also zu schauen, wo bin ich gerade? Und von dort aus kann ich entweder nostalgisch zum Beispiel in die Zukunft blicken oder in die Vergangenheit.
Nostalgisch in die Zukunft?
Ja, stimmt, das ist ein Widerspruch, Entschuldigung. Also man kann sehnsüchtig in die Zukunft blicken oder nostalgisch in die Vergangenheit und darauf zum Beispiel den Wunsch, also daraus den Wunsch haben, dass es mal anders wird. Und ich mochte dieses Vergegenwärtigen total. Also dass Sehnsucht auch total die Möglichkeit dir gibt, auch als politischer Mensch zu sagen, ja, wo stehe ich denn gerade? Weil da, wo ich gerade bin, da sind wir wieder am Anfang. So wie es ist, kann es nicht bleiben.
Ja, da kann ich einen Abgleich vornehmen.
Genau, und das fand ich einen sehr schönen Aspekt. Eine andere Person hat geschrieben, dass politische Sehnsucht auch bedeutet, zu trauern. Zu sagen, also ich kann über vergangene Versuche, eine befreite Gesellschaft zu verwirklichen, auch trauern. Auch das kann eine Form von Sehnsucht natürlich, also politische Sehnsucht sein. Das fand ich auch sehr stark.
Ich finde, das ist ein sehr wichtiger Aspekt, über den, ich bin mir gar nicht sicher, ob man daraus wirklich eine politische Perspektive entwickeln kann, aber ich glaube, es ist etwas, worüber wir uns häufiger unterhalten sollten. Bini Adamczak hat da ja dazu auch ein bisschen was geschrieben, ne? So dieses, ich glaube, Gestern Morgen heißt ihr Buch, wo sie sich viel mit dem Thema beschäftigt. Ich war vor kurzem in einer Ausstellung, in einer Kunstausstellung, ich weiß gar nicht, ob ich hier im Podcast schon mal drüber geredet habe, wenn ja, sorry für die Doppelung, aber in der Ausstellung ging es um Kunstwerke von 1923, das war so 100 Jahre 1923, Krisenjahr der Weimarer Republik, und dann ging es um so größtenteils irgendwie avantgardistische Kunst, die in der Weimarer Republik eben geschaffen wurde, meistens auch noch unter dem Eindruck des Ersten Weltkriegs und dann eben der Sehnsucht nach einer besseren, nach einer friedlichen Welt, in der das Leben was wert ist und der Tod nicht allgegenwärtig so. Ja, und dann gehst du halt da durch und 50, 70, 80% der Künstlerinnen sind halt irgendwie im NS verfolgt worden, einige, also viele ausgewandert, einige sogar ermordet und ihre Werke auf jeden Fall halt irgendwie komplett, ja, verbannt aus dem öffentlichen Diskurs. Aber in der Ausstellung, und das fand ich wirklich interessant, war sichtbar, was hätte sein können. Und da hatte ich einen total tiefen Moment der Trauer und der Sehnsucht nach etwas, was hätte sein können, auch in diesem Land oder auf diesem Kontinent, in dieser Welt, was möglich war, wo es eine Art Einblick in eine mögliche Zukunft gab und dann halt die Tür zugeschlagen wurde. So, und das fand ich, und das war nicht mal der politische Revolutionsprozess, sondern das war wirklich, ja, avantgardistisch, utopische irgendwie Kunst. So.
Und hinter genau solcher Kunst steht ja auch oft so ein unstillbarer Wunsch eben. Das Wort unstillbar ist tatsächlich ein, zweimal auch bei der Umfrage gefallen. Finde ich, passt sehr gut dazu. Und auch der Wunsch, dann eben nicht mehr alleine dazustehen, ne? Viele zu sein, wirkmächtig zu sein, gemeinsam der ideologischen Utopie, wie es eine Person formuliert hat, näher zu kommen, ist eine Formulierung, die ich jetzt so nicht benutzen würde, aber das ist egal. Andere haben es ganz konkret als Revolution und der Wunsch nach besseren Zeiten beschrieben. Und noch eine andere Person schrieb uns, dass es zu viele politische Sehnsüchte beinahe gibt, weil man sich ja zum Glück auch noch ganz viel vorstellen kann. Das ist ja erstmal was total Positives.
Klar.
Richtig cool, dass man sich überhaupt noch was vorstellen kann. Andersrum, ne, manche Leute können sich eher das Ende der Welt als das Ende des Kapitalismus vorstellen. Und das ist ja wirklich eine Erzählung, wo wir absolut gegen vorgehen sollten. Wir brauchen genau das Gegenteil. Wir müssen uns ganz viele Welten vorstellen können in einer Welt, wie es die Zapatistas auch, glaube ich, mal so schön gesagt haben. Ne?
Für eine Welt, in die viele Welten passen.
Hallo? Wie schön ist das bitte? Das ist doch geil. Ja, das ist doch das, wo wir auch hin können. Klar, ne, die Sehnsucht vor allen Dingen, wenn es auch in der, per Definition quasi etwas ist, was nicht zu erreichen ist oder schwer zu erreichen ist, sehr weit weg ist, kann natürlich auch zermürben, schreibt die eine Person. Und dass dadurch natürlich auch manchmal eher das Gefühl ist, dass es immer beschissener wird. Und gleichzeitig sucht man in der Sehnsucht natürlich die Lösung in kollektiven Prozessen, ne? Und sagt, hey, aber das können wir halt nur gemeinsam lösen. Ja, viele Emotionen irgendwie sind dabei bei euch hochgekommen. Erstmal danke für eure Antworten.
Ja, vielen Dank. Und ich musste tatsächlich bei dem letzten Punkt jetzt noch an was denken. Und ich glaube, das wäre dann auch mein letzter Punkt jetzt erstmal für heute. Gibt es nicht auch eine Sehnsucht nach Ruhe, die dem politischen Kampf manchmal ganz schön krass im Weg steht? Also ich kenne das auf jeden Fall. Also und das hat nicht immer nur was mit Scheitern und Misserfolgen zu tun, die wir als Linke ja sicherlich genug haben. Ich glaube, es ist ein sehr menschliches Phänomen, aber ich glaube, das ist etwas, was im Moment sehr viele Menschen haben. Gerade dann doch eben, wenn nicht so viel klappt oder wenn man nicht das Gefühl hat, dass es besser wird. Du hast vorhin gesagt, die Sehnsucht nach der Abgabe von Verantwortung in einer besseren Welt, in einer zukünftigen Welt. Aber ich glaube, manchmal gibt es auch die Zukunft nach der Abgabe von Verantwortung in dieser Welt und nach dem, lass mich alle in Ruhe, was wollen alle diese Leute von mir? Ich lege mich auf die Couch und gucke halt meine Comfort-Serie, oder?
Es macht mich gerade fast stumm ein bisschen, weil ich mir aus persönlichen Gründen in letzter Zeit ganz oft ganz viel Ruhe wünsche. Mir also wirklich Ruhe in dieser Welt wünsche. Nicht hier in meiner Wohnung, in meinem Stadtteil, sondern dass ich wirklich denke, ich kann das alles nicht mehr sehen, hören. Ich will das auch nicht mehr. Das ist zu viel Leid, zu viel Abfuck, der da draußen stattfindet. Und wenn ich jetzt nicht mit einem großen Schlag hier Ruhe reinbringen kann, dann will ich vielleicht allgemein Ruhe haben. Das macht mich gerade ein bisschen betroffen, ich bin ganz ehrlich. Ich weiß aber auch, dass das kann eine unglaubliche Lähmung mit sich bringen. Und die ist nur nachvollziehbar und ich möchte die vor allen Dingen auch nicht wegstoßen. Also ich glaube, solche Gefühle sollte man nicht wegstoßen und sie verneinen. Die dürfen auch da sein, alles darf da sein. Wer Therapie macht, Shoutout. Es ist etwas, wo wir vielleicht zu wenig drüber reden. Denn es ist ein Marathon, es ist kein Sprint. Wir dürfen oder vielleicht müssen wir uns auch manchmal diese Pausen erlauben. Ich will nur nicht, dass die Ruhe, die Ruhe gewinnt. Ich habe das Gefühl, wenn ich mich jetzt hier zurückziehe und meine Ruhe habe, dann ziehe ich mich halt raus. Dann lebe ich halt bis an mein Lebensende so gut ich irgendwie gerade kann. Aber die Sehnsucht danach, dass andere Menschen nach mir vielleicht die Chance haben, die Ruhe zu haben, die Verantwortung abgeben zu können, sich nicht gegen Faschos, Bosse, irgendwelche dummen wirtschaftlichen Verhältnisse und eine Ausbeutung und ein menschenfeindliches System durchsetzen zu müssen, das ist doch was mich dann auch wieder antreibt, ja. Aber boah, ja, die Ruhe.
Ja, ich fand, was du gerade gesagt hast, die Ruhe darf nicht siegen, ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt dabei, ne? Also, das ist menschlich total nachvollziehbar und darum habe ich es jetzt irgendwie auch aufgebracht, weil ich kenne diese Gefühle, die du gerade beschrieben hast. Es ist alles zu viel Leid, zu viel Abfuck und ich will meine Ruhe haben. Und auf der anderen Seite, Shoutout Zynik, so ist die Normalität halt Wahnsinn, ne? Also so, dass eure Normalität ist nicht, also Ruhe bedeutet immer ein Weiter-so und ein Weiter-so kann es halt nicht geben, wenn du nicht nur als Linksradikaler, sondern ehrlich gesagt, sorry, einfach als Mensch. So, Digga, guck dich doch mal um. So.
Das System ist doch die Krise.
Ja, natürlich. Und das klingt jetzt alles wie so abgedroschene Phrasen, aber das wirkt sich doch total auf das Individuum, auf uns irgendwie aus. Und einfach zu sagen, nein, die Normalität ist so wahnsinnig und so menschenfeindlich, dass eine Ruhe immer bedeutet ein Perpetuum mobile, es geht halt immer so weiter. Und deswegen darf die Ruhe, glaube ich, nicht gewinnen. Aber ich glaube, genau wie du meintest, ist es trotzdem wichtig, manchmal halt zu gucken, Digga, woher kommt denn dieses Gefühl? Warum wollen denn sogar Leute, die super, super viele Sehnsüchte mit sich tragen, trotzdem manchmal irgendwie auch, warum tragen sie trotzdem manchmal diese Sehnsucht nach Ruhe?
Dass die Flamme halt weiter brennt, ne?
Ja, und genau, manchmal muss die Flamme halt ein bisschen beschützt werden, damit sie ja halt danach heller brennen kann, so, ne? Also sicherlich gibt es manchmal Situationen, wo du, oder sie kann halt ausbrennen. Und sie darf nicht ausbrennen irgendwie. Und ich glaube, dann muss man diesem Bedürfnis nach Ruhe manchmal temporär entweder nachgeben oder halt zumindest einen kollektiven Umgang damit finden, wie es für Leute möglich ist, ab und zu irgendwie diese Ruheinseln halt zu schaffen im Kampf.
Denn was nicht passieren darf, ist, dass aus einer Ruhe zum Beispiel ein Nichtstun wird oder Menschen sich nicht mehr erlauben, Träume, Sehnsüchte, Hoffnung zu haben. Ich zitiere einmal ganz kurz Lower Class Jane, die sagte, ob ich Hoffnung habe? Ja, einmal am Tag. Fand ich super. Und ich habe Menschen in meinem Umfeld, vor allem aus meiner Vergangenheit, so da, wo ich groß geworden bin, erlebt, die sich selber nicht erlauben zu träumen, die sich selber nicht die Sehnsucht erlauben können, weil sie es vielleicht auch nicht gelernt haben oder weil es ihnen auch immer ausgeredet wurde, eine Sehnsucht zu haben, dass, und das können ja auch kleine individuelle Sehnsüchte zum Beispiel sein, mal jetzt abgesehen von unseren großen utopischen, wir wollen eine andere Welt schaffen oder zumindest eine andere Welt haben, genau abgesehen, dass das auch sehr wenig Platz in dieser Gesellschaft hat. Und da sind wir auch wieder ein bisschen am Anfang und kommen vielleicht auch langsam zum Ende. Wenn wir wollen, dass Menschen unsere Genossinnen sind, bleiben oder vielleicht neu werden, dann ist es ganz wichtig, vielleicht auch gerade diese Sehnsüchte zu teilen und sich gegenseitig als Mensch die Hand zu reichen, zu sagen, guck mal, wir können das auch gemeinsam teilen. Das ist etwas, was eigentlich sehr schön ist.
Safe, und vielleicht ist das jetzt keine Lösung auf Robins initialen Kommentar hier, aber dass man die Sehnsucht nach Genossinnen vielleicht auch eben wieder mit einem versuchten Teilen anderer Sehnsüchte stillen kann. Ne? Also das sollte eben, wie du sagst, Genossin werden können, wenn wir es schaffen, unsere Sehnsüchte spürbar, miterlebbar zu machen. Und ich glaube, da ist einer der wichtigsten Punkte, immer Leute halt mal mit zu irgendeiner Veranstaltung zu nehmen, mit zu irgendeiner Demo zu nehmen oder auch mal eine negative Erfahrung machen zu lassen, um eben irgendwie zu sehen, naja, es gibt eine berechtigte Sehnsucht nach einer Welt, in der so etwas nicht passieren kann.
Und es gibt viele Orte, an denen Menschen zusammenkommen und genau darüber reden eigentlich oder genau diese Ambitionen haben. Und dass wir eben auch nicht alleine sind, ganz wichtig.
Ja. Auf jeden Fall. Und ich glaube, da können dann teilweise sogar so irgendwie Berichte, Dokumentationen, was auch immer aus anderen Teilen der Welt oder aus der Vergangenheit, in denen ja Dinge einfach auch besser sind oder besser waren und möglicher schienen und so, super wichtig sein in der Politisierung. So. Und am Ende muss man vielleicht auch sagen, und das ist meine letzte Erfahrung irgendwie zu diesem ganzen Thema, wie stillt man die Sehnsucht nach Freunden, die Genossin werden sollen? Manchmal müssen Leute eigene Erfahrungen machen und manchmal bist du vielleicht einfach nicht der richtige Mensch, um diese Sehnsucht zu vermitteln. Das ist meine Erfahrung mit eben Leuten aus meiner Vergangenheit, wo ich ja Leute hatte, mit denen ich dann irgendwie lange diskutiert habe, mit denen ich mich auf ganz vielen Ebenen super gut verstanden habe, freundschaftlich, auch über Politik diskutiert habe, aber irgendwie nie durchgedrungen bin und dann Monate, Jahre später plötzlich erfahren habe, boah, die sind jetzt irgendwie teilweise, haben die sich voll politisiert und sind mega aktiv geworden, so. Aber es hat halt andere Leute gebraucht. Es hat irgendwie einen anderen Zugang gebraucht. Es hat ein anderes Umfeld gebraucht. Ich war persönlich einfach nicht die richtige Person, aus 1000 Gründen, um das in diesen Menschen auszulösen. Und irgendjemand anders hat es geschafft oder an irgendeinem anderen Widerspruch, an irgendeinem anderen Knackpunkt hat sich diese Sehnsucht dann auch auf diese Leute irgendwie übertragen. Und sie sind dann eben auch zum Handeln, zum Kämpfen für diese Sehnsüchte übergegangen. Und da würde ich sagen, also man muss sich vielleicht auch nicht selber in der hundertprozentigen Verantwortung irgendwie dafür sehen. Auf der anderen Seite kann ich natürlich verstehen, das sind immer noch deine Freundinnen und Freunde und du willst halt mit ihnen zusammenkämpfen, nicht mit irgendwem, sondern genau mit diesen Leuten. Und dafür können wir, glaube ich, leider keine konkrete Lösung anbieten.
Im Zweifel hilft es, glaube ich, immer darüber zu reden, über Erwartungen und Bedürfnisse dann auch zu sprechen. Da machen wir jetzt nicht das Fass auf, was die radikale Zärtlichkeit miteinander angeht, aber da gibt es natürlich auch Mittel und Wege. Ich dachte gerade noch, ich möchte euch einmal den utopischen Roman Kunde von Nirgendwo empfehlen, wenn ihr einfach mal einen utopischen Ausblick wagen wollt oder vielleicht auch andere, die vielleicht noch nicht die Sehnsucht entwickelt haben. Zum Schluss, Vince, würde ich dir ganz persönlich mit einer unbekannten Zahl an ZuhörerInnen gerne mal meine Sehnsüchte vorlesen, wenn du möchtest.
Ja, hau mal raus. Ich bin gespannt. Ich wusste, dass das kommt, habe mich darauf gefreut.
Ja. Ich sehne mich nach der Einsicht der Notwendigkeit der Abschaffung des kapitalistischen Systems und dem Patriarchat. Ich sehne mich nach Frieden, nach einem radikalen Frieden, der uns wieder atmen lässt und der uns Freiheit gibt, der uns die Freiheit gibt, eine Welt der Gleichheit und der gegenseitigen Hilfe aufzubauen. Ich sehne mich nach mehr Menschen um mich herum, die auch so fühlen. Und ich sehne mich auch nach dem Willen, den Kampf nicht aufzugeben, sondern weiterzuführen. Ich sehne mich aber auch nach Freundinnenschaft, nach Liebe und Verbundenheit und Vertrauen, nach Verbindlichkeit und Ernsthaftigkeit, nach Mut und Freude. Ich sehne mich danach, frei von Zwängen zu sein, die meine Existenz ausmachen und entsprechend bedrohen. Ich sehne mich nach einem Ort, an dem sich alle mit Hallo Nachbarin ansprechen.
Das kann ich unterschreiben. Danke fürs Teilen. Nein, also ernsthaft, danke für den Einblick und ich hätte es nicht so formulieren können, weil wir zwei unterschiedliche Menschen sind. Aber vieles davon hätte ich gerne so formuliert. Ich fand das sehr gut.
Danke. Ganz schön emotional gerade.
Ja, safe. Aber ist es bei, ey, du hast es am Anfang gesagt und das ist es bei dem Thema auch einfach. Man kann über Sehnsüchte nicht reden, ohne irgendwie sich auch ein bisschen persönlich zu öffnen. Oder nicht nur ein bisschen. Und ich glaube, dass das fehlende Reden über Sehnsüchte, da würde ich dir zustimmen, etwas ist, was, oder das fehlende Eingestehen von Sehnsüchten etwas ist, was in der bürgerlichen Gesellschaft mit super vielen Leuten einfach passiert und was sie auch davon abhält, für eine bessere Welt zu kämpfen. Und für mich als großen Nanni Balestrini-Fan, mein Lieblingsautor, ich kann das alles nicht so konkret fassen. Für mich gilt halt, was er damals, wie er seinen Roman betitelt hat, wir wollen alles. Und das geht mir eben genauso. Ich will halt alles. So, ich will nicht, ich kann das auch nicht alles so ausformulieren. Ich kann das auch gar nicht alles so trennen oder so. Aber ich will einfach nicht mehr das Gefühl haben, ich sehne mich nach einer Welt, in der ich nicht das Gefühl haben muss, dass das, was möglich wäre, brutal unterdrückt wird. Und ich glaube, das ist, ja, das ist irgendwie eine meiner zentralen, so ganz persönlichen, einer meiner der zentralen Gründe zu kämpfen, ist nicht das Gefühl zu haben, dass es alles so viel geiler möglich wäre und es einfach nicht ist, aus vollkommen banalen und menschenfeindlichen Gründen und Zwängen. Wir wollen alles und ja, ich will auch alles.
Das ist das Schlusswort. Und wenn ihr jetzt auch Sehnsucht habt nach der nächsten Folge, nächste Links, dann lasst doch ein Like da und erzählt euren Freundinnen, euren GenossInnen davon. Wenn euch das gefallen hat, teilt es und vielleicht könnt ihr ja gemeinsam auch über diese Folge reden. Schreibt uns wie immer auch über Instagram oder per Mail an naeste, also aelinks-podcast@riseup.net. Kritik, Feedback, Wünsche, Sehnsüchte, alles her damit.
Und macht es, ja, wie die beiden Spenderinnen, die wir am Anfang erwähnt haben. Wer war das nochmal?
Farina und Bela.
Ah, dankeschön. Spendet uns, wir freuen uns total drüber. Wir arbeiten weiterhin am Audio-Equipment und auch an der Möglichkeit, hier irgendwie noch Gäste ins Studio zu kriegen. Und ja, genau, teilt es und verbreitet es. Und wenn ihr irgendwie wissen wollt, wo ihr uns sonst noch überall hören könnt und so, checkt unsere Instagram-Seite, da ist der Linktree und genau, folgt den Links. Und diese Folge wird hoffentlich ohne technische Probleme hochgeladen, sowohl bei Soundcloud als auch bei Spotify, als auch bei YouTube und allen anderen Plattformen, wo ihr uns finden könnt.
In diesem Sinne, behaltet eure Sehnsüchte bei und bis zum nächsten Mal.
Ja, bis zum nächsten Mal.
Macht's gut.